dachte, einer geht noch. Vielleicht nach der Predigt. Genau. Ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Ihr merkt schon von den Begrifflichkeiten, heute geht es um wer bin ich, Wertigkeit, und das wurde auch ziemlich hoch bewertet, die Minderwertigkeit, dass das durchaus ein Problem darstellen könnte. Wie ihr seht, bin ich heute mit meinem Anzug wieder da. Ich trage gerne Anzüge, da fühle ich mich wohl drin, und ich möchte, das ist so meine eigene Predigt, mir selber immer sagen, der Sonntag ist für mich etwas anderes wie Alltag. Und dann überlege ich mir noch, ja, das könnte ich anziehen, ich habe sehr viele Krawatten. Heute habe ich die goldene Krawatte an, also Gold von außen und Gold im Herzen. Wertigkeit, Gold ist ein hoher Wert in unserer Gesellschaft, der Aktienkurs ist sehr, sehr hoch. Man muss schon viel Geld haben, um diese Aktie zu investieren, weil sie über 1000 Euro kostet, die eine Aktie nur. Also ich predige mit meinem ganzen Dasein. Aber ich merke, ich bin overdressed. Also als ich die Jugendband gesehen habe, das nächste Mal ziehe ich mir Nike-Schuhe an, damit ich auch wirklich richtig dabei bin und mich wertvoll fühle, in zu sein. Kleider machen ja bekanntlich Leute. Also das, was ich anhabe, scheint irgendwo mir einen Wert zu vermitteln, eine Wichtigkeit. Wobei ich diese Aussage nicht so ganz für richtig halte. Ich könnte jetzt auch im Schlafanzug vor euch stehen oder mit dem Bademantel. Okay, es wäre sehr schwer, mir zuzuhören, weil das lenkt so ab, es ist so ungewöhnlich. Aber es ändert nichts an meiner Persönlichkeit. Ich bin und bleibe der Jörg Lühling. Und es wird auch nichts an der Botschaft ändern, die ich weiterzugeben habe, weil das unabhängig ist von meinem äußeren Erscheinungsbild. Also Kleider machen Leute, auf der einen Seite stimmt es, aber nicht so ganz. Identität zu vermitteln. Ja, um in bestimmten Gruppen ganz dabei zu sein, brauche ich und benötige ich eine bestimmte Art von Kleidung. Und das, was ich anziehe, kann manche Leute als anziehend empfinden, was ich dann wieder als Wert und Bedeutung empfinde. Es kann aber auch sein, dass es ein Schrei ist dessen, was in mir ist. Ein Hilfeschrei, ein Signal. Muss nicht so sein, aber wenn jemand das ganze Gesicht gepierst hat, ist das eine Sprache. Es ist auch eine Art von Kleidung. Es kann sein, dass diese Person sagt, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Es kann aber auch sein, dass da eine Zerrissenheit und eine Verletzung im Innersten, in der Identität, im Herzen zum Schein kommt. Also Kleider machen Leute. Wer bin ich? Mit dieser Frage, wer ich bin, möchte ich eine kleine neue Predigtserie eröffnen. Die Frage nach der Identität. Und heute eben mit dem kleinen Stichpunkt Wertigkeit. Was bin ich mir wert? Und welche Werte trage ich in mir? Geben Sie mir den notwendigen Halt, die Sicherheit, das, was ich wirklich brauche. Und wir merken bei diesen Begriffen, die wir hier im Raum stehen haben, das sind ja so Dinge, da fühle ich mich nicht drin wohl. Also ich fühle mich in diesem Anzug wohl, aber wenn ich Minderwertigkeit, wenn ich den Mantel der Minderwertigkeit umhabe oder ständig, das ist eine sehr fromme Sache, Selbstanklage, weil ich nicht genügend bin, weil ich nicht ausreichend bin, weil ich nicht konform bin, wenn ich Selbstzweifel habe oder eine innere Leere habe, dann fühle ich mich in meiner Haut nicht wohl. Das bedeutet nichts anderes, wie dass meine Identität, dass ich nicht darin sicher bin. Und darüber denken wir heute nach. Und ich werde eine ganze Reihe an Thesen aufstellen, wie zum Beispiel Kleider machen Leute. Und sie laden eigentlich ein, vielleicht nach dem Gottesdienst darüber ins Gespräch zu kommen, in Dialog zu kommen. Stimmt es oder stimmt es nicht? Und welche Thesen hat der Jörg vielleicht einfach so rausgehauen, die ich mal einfach hinterfrage? Und welche These hat mein Herz angesprochen, weil ich merke, oh, da steckt Wahrheit hinter. Und Wahrheit ist es, die uns frei macht. Also in uns ist eine ganze Bandbreite an Stimmen, so habe ich es mal für mich formuliert. Stimmen, die mir Minderwertigkeit vermitteln, Stimmen, die mich selbst an mich zweifeln lassen, Stimmen, die mir signalisieren, da ist nichts in dir drin, du bist ein Nichts oder sonst etwas. Und diese Stimmen herrschen über uns. Es sind Worte, Gedanken, es sind Gefühle, die dann Stimmrecht bekommen. Und sie wollen eines machen, sie wollen über mich herrschen. Also muss ich mir überlegen, will ich auf sie hören? Folge ich ihnen? Ist das mein Lebenszweck und Sinn oder entscheide ich mich vielleicht für eine andere Variante? Wenn es um das geht, was uns wirklich ausmacht, gibt es ja wunderbare Forscher. Ich glaube, die meisten von uns dürften das kennen, weil das schon zum Standardbildungswert gehört, die Bedürfnispyramide von Maslow. Und ich finde das sehr bezeichnend, diese Pyramide, weil sie gibt uns Aufschluss darüber, was wir für Bedürfnisse haben. Und wir können nicht anders, weil wir Mensch sind, immer selber Wege zu suchen, wie ich diese Bedürfnisse für mich gestillt bekomme. Und obwohl ich mich selber auf den Weg mache und 100% davon überzeugt bin, dass ich es bin, der mich dafür entscheidet, ist meine erste These, das ist Lüge. Denn du folgst nicht deiner eigenen Entscheidung, sondern deinen inneren Stimmen. Und diese inneren Stimmen kommen in der Regel immer von außen. Von dem System, in dem du lebst, von deinem ganzen Lebensumfeld, von deiner Erziehung. Sie wurden in dich hineingespritzt und haben dich zum größten Teil, nächste These, dich wahrscheinlich vergiftet. Sodass du unter diesen zwei großen Rubriken, die Gott für uns darstellt, du bist geliebt und du bist gewollt, immer wieder zweifeln. Stimmt das? Ist das wahr? Oder ist das einfach fake? Weil eben die anderen Stimmen da sind, die auf uns eindroschen. Wenn ich mal die unterste Ebene weglasse, die körperlichen Bedürfnisse, gehe ich mal auf die nächste Stufe, für die, die das jetzt im Internet hören, Sicherheitsbedürfnisse. Sicherheit heißt nichts anderes wie, ich lebe dann geborgen. Das ist ein Halt. Das gibt mir Sicherheit, hat etwas mit Zuhause zu tun, mit Heimat zu tun. Wird dieses Bedürfnis nicht gestillt, heißt das, dass ich mich fremd wahrnehme, manchmal gehetzt, gejagt und dann kommt die Stimme und sagt, du bist ungewollt, du bist falsch. Oder aber, wenn ich gehetzt, gejagt werde, du bist ein Hamster im Hamsterrad. Und merkt ihr schon, wenn ich das so formuliere, wird deutlich, diese Stimmen arbeiten immer mit meiner Identität, du bist das. Nicht du lebst so, du handelst so, du denkst so. Da könnte ich mich ja innerlich von distanzieren, aber du bist es. Oder nehmen wir die nächste Stufe, soziale Bedürfnisse. Wenn du merkst, ich habe immer Schwierigkeiten, Beziehungen einzugehen. Solche Beziehungen, dass die Menschen sich von mir isolieren oder dass sie mich immer verletzen, sodass ich keinen Bock auf sie habe. Also dann fühlst du dich einsam und unerwünscht. Und die Stimme sagt in dir, du Nichtsnutz, du Außenseiter vielleicht, weil keiner will dich haben. Wenn es dir das Bedürfnis nach Wertschätzung, so sind wir geschaffen, dass wir Wertschätzung immer wieder auch hören und erleben wollen. Wenn du die nicht erhältst, dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird, dann kommt die Stimme und sagt wahrscheinlich, du bist ein Niemand. Und deswegen sieht dich auch niemand und sagt dir etwas, was dir gut tut. Wenn dir das notwendige Wissen fällt, das Bedürfnis nach Wissen, dann wirst du dir wahrscheinlich selber sagen, du Dummkopf, du. Und meistens auch in dieser Doppelung, damit es auch richtig sitzt. Versteht ihr? Wir haben alle Bedürfnisse. Das gehört zu unser Geschöpflichsein dazu. Aber von außen kommen immer Stimmen, die etwas von mir verlangen. Ich habe etwas zu tun oder ich habe etwas zu haben. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann bin ich ein Nichts, ein Taugenichts, ein Dummkopf, ein Versager, einer, der schuldig ist und so weiter und so fort. Wer bin ich? Und jetzt komme ich nochmal zu der These, dass ich sage, ich habe hundertprozentig den Eindruck und das Gefühl, ich entscheide selbst, merke gar nicht, dass ich aber fremdbestimmt werde. Ein Beispiel dazu habe ich mir herausgesucht, das ist die Werbung. Die Werbung knüpft immer an diesen Bedürfnissen an. Und ich habe mal so ein paar Sprüche mitgebracht und bin jetzt mal gespannt. Das sind ältere Begriffe, ganz bewusst gewählt. Und bin mal gespannt, ob ihr wisst, was dahinter steht. Ich bin doch nicht blöd. Was steht dahinter? Mediamarkt. Dankeschön. Genauso wie auch der Satz, spar dich reich, kommt auch vom Mediamarkt. Ich hätte natürlich auch sagen können, Geiz ist geil. Was steckt dahinter? Nee, Saturn. Das ist Saturn. Aber merkt ihr, ich bin doch nicht blöd. Das ist also das Bedürfnis nach Wissen. Und weil ich dieses Bedürfnis habe, will ich nicht blöd sein, also gehe ich nach Mediamarkt. Ich bezahle doch nicht bei dem Elektrogeschäft, das ich noch gerade halten kann, und zwar nahe bei mir dran ist, ich zahle doch nicht 100 Euro mehr, wenn ich im Mediamarkt den Kühlschrank oder das Radiogerät oder sonst etwas billiger bekommen kann. Im Auftrag ewiger Jugend und Glückseligkeit unterwegs. Welches Produkt steht dahinter? Das müssten jetzt Eltern so wissen. Überraschungseier. Die haben damit geworben. Also ewige Jugend und Glückseligkeit. Das ist der oberste Wert in der Pyramide. Also die Selbstverwirklichung. Transzendenz. Drei Überraschungen. Und du bist in einer ganz anderen Welt. Sicherheit, die man sieht und spürt. Das ist jetzt eine Werbung für die Älteren. Ah, die Älteren sind nicht so verwurzelt. Das ist Cookie Dent. Und das ist das Bedürfnis nach Ästhetik, Schönheit. Und wenn die Zähne mal rausfallen oder nur noch drei Zähne drin sind, dann willst du, dass das alles anders, besser aussieht. Wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause. Ah, das kennen die Wohnungseigentümer. Geborgenheit steckt dahinter. Ein Zuhause. Ganz bekannt der Trailer wahrscheinlich, ich will ein Spießer sein. Ja, sagt die Tochter gegenüber ihren Eltern, die da so auf der Straße leben. Weil ich es mir wert bin. Wert zu essen? Nee. Ja, L'Oreal. Also es geht um Kosmetik. Ich bin es mir wert, also kaufe ich nicht das billigste Produkt, sondern das, was viel teurer ist. Denn wo ich mehr investiere, färbt es auf mich ab. Also versteht ihr jetzt, die Werbung knüpft an und wir sind davon geprägt. Wir sind davon geprägt, was unsere Freunde denken, was unsere Ehepartner denken und alles das prägt es und bringt uns hinein in diese Zwickmühle, nicht mehr genau zu wissen, wer bin denn eigentlich ich? Und das könnte dazu führen, dass wir dann dahin kommen, wie du dich siehst, so wirst du leben. Also das, was du über dich selbst denkst, wird dein Handeln bestimmen oder aber der Druck im Leben macht sichtbar, was in dir steckt. Und dazu habe ich mal ein Bild mitgebracht. Ich habe hier so zwei Dosen. Ich habe sie mal umkleben lassen von der besten Ehefrau der Welt, weil ich jetzt genug Werbung gemacht habe. Die eine Dose ist voll, man hört es auch. Und diese Dose ist leer. Sie ist auch ganz leicht. Und das soll mal ein Bild sein, also diese Dose, das bist du jetzt. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von sich denken, ich bin eine volle Dose, da ist alles drin, ich bin erfüllt. Nach so einem Lobpreis umso mehr noch, dann weiß ich, jetzt bin ich aufgepumpt, gepusht und jetzt nichts kann passieren, Gott liebt mich, er hält mich feste, alles klar. Aber es gibt ein Mittel in unserer Welt, was immer offenbart, was wirklich in uns drin ist, und das ist Druck. Es könnten jetzt auch Konflikte sein, Schwierigkeiten. Immer wenn Druck auf unser Leben reinkommt, Streit, Unversöhnlichkeit oder Ähnliches, wird offenbar, was wirklich in unserem Herzen ist. Und leider zeigen wir dann oft unser hässliches Gesicht und sind dann erschrocken, was da in unserem Herzen ist, was da alles so dann aus unserem Mund herausgeschossen wird, wie Patronenhülse, die wir dann abschießen und gleich im nächsten Moment denken, ach, wenn ich die auch wieder einfangen könnte, diese Kugel. Also Druck offenbart es, was wirklich in dir ist. Ich wiederhole noch einmal, damit wir drin bleiben. Also volle Dose ist ein erfülltes Leben, leere Dose ist etwas, wo nichts da ist. Vielleicht eine innere Leere, aber auch andere Werte, die keinen Halt, keine Stabilität, keine Borgenheit für dein Leben darstellen. Alles das hat etwas mit unseren inneren Stimmen zu tun. Stimmen, die an unseren Gefühlen letztendlich andocken. Und das habe ich mal so versucht darzustellen. Da fühlst du dich unsicher. Und immer wenn du dich unsicher fühlst, fragst du dich, werde ich das schaffen? Kriege ich das wirklich hin? Kann ich mich darauf einlassen? Und kaum kommen diese Fragen, verführen sie dich dazu, auch bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Da liegt eine Prüfung vor dir, jede Prüfung macht dich unsicher. Also was machst du? Du wartest mit dem Lernen. Und sagst, der Druck muss noch höher werden. Erst dann fange ich an. Also es ist ein innerer Rückzug. Und andere fangen an zu beschleunigen. Jetzt muss ich lernen. Um das Gefühl der Unsicherheit wegzubekommen. Also wenn dein ganzes Leben unsicher ist, kann es sein, dass du nur mit angezogener Handbremse fährst, dein ganzes Leben lang. Also überhaupt nicht das lebst, was wirklich in dir drin ist. Es kann aber auch sein, dass du in einer völligen Selbstüberschätzung nur am Rödeln bist und am Machen bist. Das andere ängstlich. Wenn du dich ängstlich fühlst, ich glaube, das wissen die meisten, gibt es so zwei klassische Reaktionen. Das ist der eine Rückzug, das sich verstecken, oder der Angriff. Also wenn ich schon Angst habe, face the fear, also zeige ich mein Gesicht, ha, die werden schon sehen. Dann geht es richtig aggressiv los. Oder nehmen wir Scham. Wer sich schämt, kennen wir schon von den ersten Seiten der Bibel, was die klassische Reaktion ist, ich verstecke mich. Und dann kommt Heimlichkeit und vor allem die Lüge mit ins Spiel. Das sind klassische Reaktionen darauf. Oder wenn wir denn unseren Wert nehmen, über das denken wir heute nach, wer bin ich, dann kommt sehr oft hin, ein Niemand, ein Nichts, ein Taugenichts. Und die Reaktion ist, dass ich lebensverneinend lebe. Mal auf die fromme Variante gesagt, ich lebe 0815, obwohl Gott sagt, alles was mein ist, ist dein, sage ich, ja, das gilt für mich nicht, also lebe ich 0815 anstelle von 007, also James Bond. Und das ist deine Entscheidung, weil diese Stimmen in dir drin sind. Deswegen möchte ich uns heute wirklich Mut machen, dass wir auf das hören, was Gott bringt. Und jetzt gibt es dieses Experiment, ich hoffe, es gelingt. Also das ist die volle Dose. Jetzt kommt da mal Druck drauf. 77 Kilo. Okay. Hat gehalten, oder? Jetzt die leere Dose. Oh, oh. Die ist leer. Hätte jetzt auch Sauerei geben können, dann hätte ich überlegen müssen, was predige ich jetzt weiter. Aber es hat sich gezeigt. Sobald Druck auf eine leere Dose kommt, bricht sie ein. Und das offenbart immer, wenn in dein Leben Konflikte kommen, Krise kommt, wenn Druck hineinkommt, offenbart es, was wirklich in deinem Herzen lebt. Wir haben es schon tausendmal gehört. Gott liebt dich und du bist wichtig bei ihm. Aber ob das in deinem Herzen ist, zeigt es erst, wenn Druck ausgeübt wird. Ansonsten kannst du dich immer wunderbar selber belügen. Und ich möchte uns, weil ich denke, dass wir doch ab und zu mal Punkte geklebt haben, weil ich sage, ah, gut, dass ich für die anderen kleben darf, aber das bin ich auch. Ich möchte uns Mut machen, dass wir wieder die wunderbaren Wahrheiten, wer Gott wirklich ist und dass er uns seinen Geist gegeben hat und dass alles, was im Himmel und auf Erden ist, dass wir deswegen auch haben. Dass wir schon gesegnet sind mit allem, was in der Himmelswelt ist. Das heißt, alles, was im Himmel gibt, und da gibt es nur gute Dinge. Sie sind jetzt schon in mir, als ein Anteil, als ein Erbe ausgezahlt durch den Geist Gottes. Und dass ich das lebe, dass das es ist, was meine Bedürfnisse stillt. Gott will alles ausfüllen, wonach mein Herz verlangen hat. Und deswegen wird es jetzt Zeit, dass wir die Psychologie verlassen und einmal uns den Blick wenden hin zu Gott. Da heißt es nämlich, dass Gott sagt, der Herr ist Geist und Gott ist der Herr und er ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also Gott selber ist frei und wir werden auch noch hören, und er hat ein tiefes Anliegen daran, dass ich frei bin und frei lebe. Also Gott ist frei. Nur, dass wir es jetzt nicht missverstehen. Gott ist nicht ein Lückenfüller. Gott ist auch jetzt nicht der Werbefachmann, der dir das Produkt Ich bin Gott anbieten will. Sondern er ist Gott. Er ist die Wahrheit. Und deswegen kann er nicht lügen. Und er ist frei. Deswegen kann er von sich sagen, ich bin. Punkt. Ich bin, der ich bin. Mehr musst du von mir nicht wissen. Das macht mein Sein aus. Weil Gott frei ist, wird er sich selten von einem Menschen vor den Karren spannen lassen. Manchmal macht er es. Aber dann aus Freiwilligkeit. Dann ist es seine Entscheidung. Aber er lässt sich nicht fremdbestimmen. Er lässt sich nicht manipulieren. Er ist der er ist. Und kein Mensch hat so viel Macht und so viel Autorität, dass er Gott in seinem Wesen, seiner Persönlichkeit ändern könnte. Das können wir nicht, weil er Gott ist und nicht ein Mensch. Er ist frei. Und wo der Geist des Herrn ist, wo er selber in seiner ganzen Freiheit ist, da komme ich in diese Freiheit hinein. Als einen geschenkten Anteil des Wesens Gottes. Das bedeutet, Gott handelt nicht nach dem, wie er sich fühlt. Und das ist eine gute Nachricht. Er ist kein gute Laune Gott, aber er handelt auch nicht aus einer Laune heraus. In der Bibel heißt es, dieser Gedanke, bei Gott gibt es keinen Wechsel von Schatten und Licht. Jakobusbrief. Er ist, der er ist. Und was er zusagt, das hält er gewiss ein. Keine seiner Zusagen lässt er unter dem Tisch fallen. Und dennoch ist er so frei, uns immer wieder zu vertrauen. Uns immer wieder entgegenzukommen. Auch wenn unser Leben ihn das Herz zerreißt. Darüber habe ich das letzte Mal gepredigt. Dass unser Denken, unser Handeln, das, was wir ihm gegenüber präsentieren, ihm so wehtut. Aber er lässt sich nicht von diesen Verletzungen bestimmen und diese Verletzungen bestimmen nicht seine Reaktion auf unser Sein. Er überwindet das Böse mit Gutem. Mit seiner Liebe, mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Sanftmut. Gott ist so frei. Er ist verrückt vor Liebe und diese Liebe ist und bleibt immer ohne Berechnung. Von daher schauen wir uns mal auf den zweiten Gedanken an. Da heißt es dann, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Galater 5, Vers 1. Das ist ein Satz, den dürfen wir unserer Seele zergehen lassen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Paulus hat hier den Gedanken drin, nutzt nicht wieder das Gesetz, um dadurch gut vor Gott dazustehen. Das ist sein Gedanke mit dem Joch, mit der Sklaverei. Heute übertrage ich das mal, lass dich doch nicht mehr da von der Werbung und von denen den Stimmen in dir wieder in ein Gefängnis bringen. Lass dich nicht davon binden, denn Jesus Christus hat dich frei gemacht. Dass du das lebst, wer du bist. Nicht mehr fremdbestimmt. Ich finde das so klasse, dass Gott einer ist, der die Freiheit auf dem Herzen hat. Und er will uns so frei machen, dass wir frei werden von Manipulation, immer freier werden von Manipulation, von Zwanghaftigkeiten oder dass wir uns von dem bestimmen lassen, was an Gewalt und Missbrauch in unserem Leben passiert ist. Er hat uns frei gemacht. Und dahinter steckt das ganze Programm von Heilung, von Erlösung, von Errettung, von seiner Liebe. Der nächste Gedanke. Ein Gebet von David. Gott ist frei und er will unsere Freiheit. Und Gott ist großzügig. Und diese Großzügigkeit wird in diesem Gebet von David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, ganz klassisch ausgedrückt. Wir finden dieses Gebet unter anderem, es gibt es öfters, in 1. Chroniker 29, die Verse 11 und 12. Da heißt es, du, Herr, besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Alles, was im Himmel ist und alles, was auf der Erde ist, gehört Gott. Du bist König, das heißt, er ist es, der das Sagen hat. Du bist der König, der höchste Herrscher über alles. Und dann heißt es weiter, du verleihst, also ihm, der dem alles gehört, du verleihst Reichtum und Ehre, du allein bist der Herr. In deiner Hand sind Macht und Stärke, du kannst Menschen groß und mächtig machen. Und er macht es. Ich möchte das einfach mal, diese ganzen Begrifflichkeiten, nur mal auf unser Leben kurz übertragen. Gott ist groß. Das heißt, aus meiner Perspektive, er hilft dir immer wieder, einen Überblick zu gewinnen. Du kannst von oben drauf schauen. Er ist groß. Gott ist das, der Ruhm hat. Also Ruhm heißt Ehre, Wertschätzung. Alles, was du brauchst, um Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten, ist bei Gott zu finden. Glanz ist der Bedürfnis nach Schönheit, Ästhetik. Gott ist da, um dich schön zu machen. Deine Wertigkeit ist unabhängig davon, ob du dünn oder dick bist. Es ist unabhängig davon, ob du alt oder jung bist. Du bist wertvoll und Gott macht dich schön. Majestät, alles, was du brauchst, um souverän und gelassen im Alltag zu leben. Macht, alles, was du benötigst, um einen guten Einfluss auf diese Welt zu haben. Stärke, alles, was du brauchst, um die Lebensziele, die Gott für dich vorgesehen hat, wirklich leben zu können. Gott gehört alles, was zum Leben gehört. Was du zum Leben brauchst. Gott gehört alles, was zu deinem Leben gehört. Er will letztendlich deine Identität sein. Gott mit dir und du mit Gott. Die Welt sagt, denke an dich, lebe für dich, sei dein eigener Nächster. Gott dagegen sagt, alles, was mein ist, ist dein. Und diesen Gedanken finden wir wieder in einer Geschichte, die meines Wissens, meiner Achtung, eine Geschichte ist, die Jesus erzählt hat und die bekannteste Geschichte ist, würde ich mal so behaupten. Es ist die Geschichte, wird meistens überschrieben mit den zwei verlorenen Söhnen. Ich glaube, dass das Gleichnis, Jesus würde sagen, vom wartenden Vater oder von dem liebenden Vater. Ich glaube, dass er es mehr in dieser Geschichte bringen wollte. Ich reiße es nur an, weil die Geschichte sehr bekannt ist. Lukas 15 kann man sie finden. Ein Vater hat zwei Söhne und der Jüngere sagt einfach, ich habe keinen Bock mehr. Zahl mein Erbe aus und ich haue ab. Und er haut ab, er setzt es in die Tat um, er fährt sein Leben gegen die Wand, er fängt an, sich zu reflektieren, er macht sich Gedanken darüber, was bestimmt eigentlich mein Leben, wie bin ich hier gelandet, warum ist das so? Dann fängt die Erinnerung an, ey, da wo ich eigentlich hingehöre, war es ganz anders, da hatte ich alles, was ich brauchte. Und nun kommt er zurück zum Vater, das ist seine Entscheidung, und nun sagt er diesen unverschleierten Satz, also das, was in seinem Herzen ist. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tageslöhner. Und ich bin überzeugt, dass wir diesen Satz ganz oft sagen. Ich bin es nicht mehr wert. Und ich bin Gott so dankbar, dass der Vater in dieser Geschichte überhaupt nicht zuhört. An dem Stelle hat er die Ohren dicht gehalten. Was für ein Bullshit, sagt dieser Sohn. Ich bin es nicht wert. Und er unterbricht ihn. Er lässt ihn gar nicht ausreden. Dieser Satz, den hat er sich zurechtgelegt. Den wollte er seinem Vater sagen. Aber kaum fängt er an, ich bin es nicht wert, sagt der Vater, stopp mal. Du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Ich hatte gedacht, ich habe dich für immer und ewig verloren. Ich habe dich schon abgeschrieben. Ich dachte, du kommst nie wieder. Aber ich habe gewartet. Und ich bin so dankbar, dass du endlich wieder da bist. Du bist mein Sohn. Und dann wird er in alles wieder hineingesetzt. Von jetzt auf gleich, obwohl er schon sein Erbe bekommen hat. In diesem Stand, du bist der Sohn Gottes. Und dann sehen wir den zweiten Sohn. Der war darüber überhaupt nicht erfreut. Er hatte ein großes Problem damit. Und Ärger und Zorn kommt bei ihm heraus. Also immer, wenn Druck auf dem Leben kommt, dann kommt raus, was in deinem Herzen ist. Und während der Vater den Jungen laufen lässt und ihn in diese Freiheit lässt, die er selbst wählt, lesen wir hier, da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete mit ihm oder zu ihm. Also Gott, der Vater, geht mit den Menschen, je nachdem, von was sie beherrscht sind, unterschiedlich um. Den einen, der Freiheit wollte, den lässt er gehen. Aber der eine, der nicht rein will, zu dem geht er raus. Und er hat einen an den, komm nach Hause, komm dahin, wo du hingehörst. Du gehörst doch zu mir. Und warum denkst du, ich bin nur ein Diener? Vielleicht denkst du hier in der Gemeinde ebenso, ich muss ein Mitarbeiter in der Gemeinde sein und das ist dann meine Wertigkeit. Und wenn ich mich in einem Verein engagiere, dann macht mich das bedeutend. Das ist nicht schlecht, aber es ist nicht richtig. Das ist nicht ausreichend, dass du dich definierst über Mitarbeit, Ehrenengagement. Nein, du bist geliebt und du bist bedeutend, egal was du tust. Dein Wert ist nicht abhängig von dem, was du hast und was du lebst. Ich bin es nicht wert. Im Grunde genommen waren beide Söhne ohne Inhalt. Zwei leere Dosen. Ihr Leben war so, wie ein Fußballtrainer erstmal formuliert hat, wie Flasche leer. So spielen sie ihr Leben. Heute möchte Gott uns sagen, lebe Flasche voll. Vielleicht noch eine Beobachtung. Gott weiß, was uns nicht gelingt und er kennt unsere Sünden. Also das, was uns von ihm trennt. Aber er ruft uns immer beim Namen. Der Gegenspieler Gottes, er kennt deinen Namen, aber er spricht dich immer bei deinem Versagen an. Es ist deine Entscheidung, auf wen du hörst. Und deswegen hören wir jetzt das Lied, was die tiefste Wahrheit ist. Ich weiß, wer ich wirklich bin.